Es passierte beim Training. Die Stabhochspringerin Kira Grünberg nahm einen Anlauf, sprang. Ihr Körper war über der Latte und schon in diesem Bruchteil einer Sekunde wusste sie, dass irgendetwas schiefgehen würde. Sie landete auf dem Boden, aber nicht auf der Matte. Sie schlug mit dem Hals auf eine scharfe Kante, ein Halswirbel brach und sie war von einer Minute auf die andere querschnittgelähmt. Wenn so ein Schicksal einen Sportler, eine Sportlerin trifft, den wir kennen oder über den die Medien berichten, sind wir alle zutiefst schockiert, berührt, betroffen, denken auch über unser eigenes Schicksal nach. Das Glück, dass uns das nicht passiert. Vielen Menschen unter uns passiert es aber. Es gibt viele Unfälle auf der Straße, im Sport und dann ist jemand querschnittgelähmt. Ich begrüße zu einer Sendung von Freak Radio. Mein Gast ist heute Gregor Demblin. Gregor Demblin, Sie waren 18, als Ihnen genau das passierte. Was genau ist Ihnen passiert?
Ja, ich war 18 und auf meiner Matura-Reise. Ich hatte eigentlich vor, nach der Matura-Reise nach Amerika zu gehen und wollte in Kanada Holzfäller werden. Aber es kam alles anders. Ich bin dann an einem sehr heißen Tag an einem wunderschönen Strand in Griechenland ins Wasser gelaufen und aus dem Laufen nach vorne gehechtet, reingeköpfelt und bin dann mit dem Kopf auf Sand, auf Grund gestoßen und habe sofort gemerkt, eben auch sofort, wenn irgendwas stimmt da nicht mehr. Ich bin im Wasser herumgewirbelt und konnte mich nicht mehr bewegen, konnte den Kopf auch nicht mehr aus dem Wasser rausheben und habe dann irgendwann, als meine Lunge komplett leer war, tief eingeatmet, Wasser eingesogen und das Bewusstsein verloren. Und ich bin dann zum Glück von meinen Mitreisenden, ehemaligen Mitschülern aus dem Wasser gezogen worden. Da bin ich in letzter Sekunde anscheinend noch mit dem Leben davon gekommen. Und als ich wieder zu mir gekommen bin, war ich nicht mehr in Griechenland, sondern im Wiener AKH. Schon nach meiner Operation auf der Intensivstation. Ich bin künstlich beatmet worden, überall gehen im Körper Schläuche rein und raus, und dann ist man an alle möglichen Geräte angeschlossen. Und ich habe irgendwie gemerkt, ich kann eben nichts mehr bewegen und dann sind auch schnell die Ärzte gekommen und haben eben gesagt, dass das jetzt ein Halswirbelbruch war, eine Querschnittlähmung. Ich muss sagen, ich weiß auch gar nicht mehr sehr genau, was damals in meinem Kopf vorgegangen ist, weil ich einfach wirklich diese erste Zeit komplett unter Schock gestanden bin und das gewissermaßen verdrängt habe. Aber ich weiß, dass es eine sehr harte Zeit war, eine sehr traurige Zeit. Eine Zeit, wo es auch gedauert hat, bis ich mir gesagt habe, ich kann mir vorstellen, so weiterzuleben, ich will das auch. Ja, danach bin ich ins Rehabzentrum gekommen. Und ich glaube, mein großer Vorteil war, dass ich dann relativ schnell gehört habe, dass es auch Querschnittlähmungen gibt, wo die Leute dann wieder gehen lernen. Was ich damals nicht gewusst habe, war, dass es eben sogenannte komplette und inkomplette Lähmungen gibt und dass man also mit einer kompletten, so wie ich die hatte, eben eigentlich keine Chance hat, wieder gehen zu lernen. Das war mir eben nicht bewusst und deswegen habe ich gedacht, wenn andere Leute das schaffen, die teilweise 10, 20, 30 Jahre älter sind, dann werde ich jung, sportlich, motiviert das auf jeden Fall schaffen. Und ich habe also ein gutes halbes Jahr lang einmal ganz fix dran geglaubt, dass es nur daran hängt, wie stark, wie intensiv ich trainiere, um zu erreichen, dass ich wieder gehen können werde. Das heißt, meine Sorge damals war noch nicht so groß. Meine Hauptangst war eigentlich, dass ich vielleicht nicht mehr so gut Tennis spielen werden könnte. Aber mir ist der ganze Umfang noch nicht wirklich bewusst gewesen. Und ich habe also wirklich trainiert wie ein Verzweifelter, oder ich war auch verzweifelt, trainiert wie ein Verrückter, bis ich also wirklich auf den Matten immer vor Anstrengungen eingeschlafen bin. Das hat mir sozusagen diesen großen Schrecken auch sehr abgedämpft. Weil dann nach einem halben Jahr ich gemerkt habe, ich habe zwar jetzt einiges erreicht, ich habe mehr oder in schnellerer Zeit Dinge gelernt, als mir die Ärzte prognostiziert haben. Also es hat natürlich auch das einen Vorteil gehabt. Aber ich habe dann nach einem halben Jahr, wie ich gemerkt habe, es kommt von der Muskulatur unterhalb meiner Lähmungshöhe eigentlich gar nichts an Bewegungen wieder zurück. Das sollte ja dann eigentlich so schrittweise anfangen, dass man wieder irgendwas in den Füßen bewegen kann. Da erst habe ich mich dann langsam daran gewöhnen müssen, dass es vielleicht jetzt doch ein Dauerzustand bleibt. Und da war aber sozusagen die allerschwierigste Zeit auch schon wieder vorbei. Also ich habe mich da sozusagen durch diesen Glauben, ich werde es eh auf jeden Fall wieder lernen, habe ich mich ein bisschen selbst davor gerettet, gleich einmal in eine tiefe Depression zu stürzen. Ja, und dann habe ich eben langsam gelernt, mit der Situation umzugehen und mich eben schrittweise mit dem Gedanken anzufreunden, dass mein restliches Leben wahrscheinlich jetzt im Rollstuhl stattfinden wird.
Hat Ihnen ein Arzt, eine Ärztin eine falsche Information gegeben oder die Hoffnung genährt? Oder wie sind Sie zu dem Glauben gekommen?
Nein, das habe ich mir eigentlich großteils selbst eingeredet. Ich habe mehrere Bücher gelesen. Da gab es die Frau Schwarzenberg, die eben auch so einen Unfall gehabt hat. Ich glaube, genau der gleiche Halswirbel wie ich und die heute wieder gehen kann, die eben so eine inkomplette Lähmung gehabt hat. An deren Geschichte habe ich mich sehr stark angelehnt. Ich glaube, ich habe dieses Buch damals ungefähr 20 Mal geschenkt bekommen von verschiedenen Leuten. Also das gab es in allen Ausführungen. Die Ärzte haben mir eigentlich eher von Anfang an gesagt, das schaut sehr schlecht aus. Also da würde ich sogar eher den umgekehrten Vorwurf machen, dass die viel zu wenig Hoffnung mir gelassen haben, sondern wirklich eigentlich ziemlich knallhart gesagt haben, was alles nicht mehr gehen wird. Im Unterschied nämlich, ich bin dann auch von zwei amerikanischen Ärzten untersucht worden, die das ganz anders gesehen haben und denen da viel mehr Hoffnung gemacht haben. Aber wie gesagt, ich habe mir vor allem selbst eingeredet, dass ich das auf jeden Fall wieder schaffen werde und dass ich es wieder schaffen will. Und ich war mir sicher, dass wenn der Wille stark genug ist, dass es einen Weg geben muss. Ja, da bin ich in der Beziehung eines Besseren belehrt worden.
Aber wie Sie gesagt haben, das hat Ihnen auch geholfen. Also wenn Sie nur die düstere Diagnose der österreichischen Ärzte gehabt hätten, dann wären Sie vielleicht in der Depression geblieben oder nicht so stark gewesen.
Das wäre sicher noch wesentlich schwieriger gewesen. Also insofern war diese falsche Hoffnung eben trotzdem eine große Hilfe. Und das war auch interessant, weil ich in meiner Zeit im Rehab-Zentrum, ich habe das große Glück gehabt, dass meine Familie extrem stark hinter mir gestanden ist. Und dann habe ich auch tolle Unterstützung von meinem Freundeskreis gehabt. Und ich glaube, im Vergleich zu vielen anderen, die da im Rehab-Zentrum waren, habe ich einfach wirklich Glück gehabt. Und ich habe viele andere beobachtet, die eben in der gleichen Situation dann vielleicht nicht so eine starke Hoffnung haben, dass noch was geht und dann vielleicht auch noch von ihrer Familie gleich hängen gelassen werden oder von der Frau verlassen werden. Und da verfallen eigentlich die meisten in eine tiefe Depression. Und das ist mir insofern erspart geblieben, dass ich glaube, meine Depression hat sich sozusagen ein bisschen mehr nach hinten verschoben, mehr in die Länge gezogen und war deshalb sicher nicht so massiv.
Wie sind Sie zu den Untersuchungen durch amerikanische Ärzte gekommen?
Das war eben auch der Arzt von der bereits erwähnten Frau Schwarzenberg, der Herr Dr. Dimitrievich, der in den USA gearbeitet hat und als einer der Spezialisten weltweit für Querschnittlähmung gegolten hat. Und da haben meine Eltern eben sehr schnell gesagt, wir müssen einfach alles menschenmögliche in Bewegung setzen, damit ich auch in den Genuss dieser Therapien kommen kann. Und dann gab es da zufällig genau mit einem österreichischen Spital auch eine Zusammenarbeit und er war so hin und wieder in Österreich. Und ich habe dann auch an diesem Programm teilgenommen. Aber wie gesagt, der Schlüssel zu dem Ganzen war eben der Unterschied zwischen kompletten und inkompletten Lähmungen und in meinem Fall hat das eigentlich überhaupt keine positiven Auswirkungen gehabt.
Aber der Arzt hat Ihnen Hoffnung gegeben, trotzdem?
Er hat gesagt, man muss es probieren, genau. Das haben die Ärzte immer gesagt und das stimmt auch in dem Bereich. Man kann da keine ganz genauen Diagnosen geben, weil manchmal das Rückenmark noch komplett durchgängig ist. Ich habe jemanden getroffen, der hat eine Schussverletzung gehabt, die neben der Wirbelsäule vorbeigegangen ist. Das heißt, da waren die Nerven überhaupt nicht durchtrennt und er hat trotzdem nie wieder gehen gelernt. Und andere, wo nur noch wenige, 1-2% der Nervenstränge durchgehen und plötzlich aber genau die wieder sehr viele Funktionen übernehmen und dass eine massive Verbesserung möglich ist. Eigentlich weiß die Wissenschaft bis heute auch nicht genau, woran das liegt, dass es in manchen Fällen funktioniert und in anderen nicht. Insofern, glaube ich, war es eben auch richtig, diese Hoffnungen zu machen, weil die Chance, die gab es ja.
Nach einem halben Jahr haben Sie realisiert, Sie werden trotzdem, trotz aller Bemühungen, im Rollstuhl bleiben. Wie sind Sie dann damit umgegangen?
Ja, schwierig natürlich. Ich kann mich noch genau erinnern, wie dann die Therapeuten gesagt haben, jetzt sollte ich mir mal einen eigenen Rollstuhl bestellen, weil am Anfang kriegt man da eben im Rehabzentrum einen geborgt. Und da habe ich mich massiv dagegen gewehrt und habe gesagt, ich brauche den nicht, ich will den nicht, ich werde sicher keinen eigenen brauchen. Und dann irgendwann habe ich gesehen, naja, es müsste eigentlich halt schon mehr weitergehen. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die massiv am Selbstbewusstsein nagt, wenn man plötzlich sieht, okay, das ist jetzt eine wirklich massive Einschränkung, eine massive Behinderung. Das hat mit meinem Selbstbild einfach überhaupt nicht zusammengepasst. Ich war jung, ich war sportlich, ich war von mir sehr selbst überzeugt. Und dann plötzlich ist das einfach ein riesiger Dämpfer. Das heißt, ich habe da viel versucht wegzuschieben, zu verdrängen, versucht mich abzulenken. Ich habe, wie gesagt, noch mehr Therapien gemacht, um eine Beschäftigung zu haben, nur damit ich darüber nicht nachdenken muss. Und Und ich habe dann auf der anderen Seite eben halt auch sehr stark gesehen, das Leben geht weiter und man kann auch im Rollstuhl viele Sachen machen. Ich bin weiterhin mit Bekannten dann an den Wochenenden, wo ich aus dem Rehabzentrum raus konnte, auf Feste gegangen, auf Partys gegangen. Es geht dann einfach so schrittweise, man gewöhnt sich dran und merkt eben, dass das zwar eine Situation ist, die man sich nie im Leben wünschen würde, aber dass das Leben weitergeht. Und ich habe dann irgendwann für mich beschlossen zu sagen, ich habe nur dieses eine Leben und ich muss einfach das Beste draus machen. Es bleibt mir eigentlich gar nichts anderes übrig. Und das war dann so ein Gedanke, der mich auch sehr motiviert hat. Dann habe ich eben auch langsam gelernt, wie viel da eigentlich möglich ist und was ich alles machen kann. Da war dann natürlich auch meine Einstellung, ich möchte alles ausprobieren, was im Rollstuhl irgendwie möglich ist. Ich wollte jede Sportart ausprobieren. Ich war Fallschirmspringen, ich war Tauchen, ich habe alle möglichen Sachen gemacht und auch dadurch gelernt, dass eigentlich, wie gesagt, manche Dinge gehen nicht, andere gehen schon und das Leben hat trotzdem fantastische Qualitäten und tolle Überraschungen und alle Dinge, die das Leben lebenswert machen.
Sie wollten Holzfäller werden in Kanada, haben Sie gesagt, aber was war Ihr eigentlicher Berufswunsch? Wahrscheinlich war das nicht für immer gedacht, Holzfäller in Kanada.
Nein, das hätte mich sehr interessiert. Ich habe immer die Bilder im Kopf gehabt vom Indian Summer und habe mir gedacht, das muss ein wunderschönes Land sein. Ich war leider bis heute nicht dort. Meine geplante Laufbahn wäre dann gewesen zu studieren. Da habe ich so geschwankt zwischen Jus und Wirtschaft. Dann nach meinem Rehab-Zentrum-Aufenthalt habe ich dann beschlossen, dass ich jetzt eine so mühsame, schwierige, anstrengende Zeit hinter mir habe, dass ich mir jetzt auch mal was Angenehmes gönnen könnte und habe deshalb den Karrieregedanken ein bisschen nach hinten geschoben und den Interessensgedanken mehr nach vorne und habe in meinen Interessen entsprechend Philosophie angefangen zu studieren und habe das auch fertig studiert.
Sie sind Philosoph. Was hat Ihnen die Philosophie gebracht in dieser Phase?
Ja, nicht wirklich das, was ich mir eigentlich erwartet hätte oder gewünscht hätte. Also es bleiben ja natürlich schon, wenn man so einen Unfall hat, sehr viele Fragezeichen, wo man sich denkt, gibt es ein Schicksal, ist das alles Zufall? Ich habe meinen Unfall dann auch von meiner religiösen Erziehung eigentlich ein Stück weit weggebracht, weil ich dann angefangen habe zu fragen, ja, wenn es einen Gott gibt, warum ist der so unfair? Und dann habe ich mir eben gedacht, ich werde in der Philosophie Antwort auf diese ganzen Fragen finden. Und das war zwar nicht der Fall, aber es hat mich trotzdem brennend interessiert, diese Denksysteme der großen europäischen Philosophen kennenzulernen. Das heißt, ich habe zwar keine Antworten auf meine Fragen gefunden, aber dafür andere spannende Inhalte.
Philosophen haben Sie auf dem Arbeitsmarkt eher schwer. Wie haben Sie es dann angestellt, einen Job zu finden?
Ja, ich habe schon während dem Studium ein paar Erfahrungen mit Vorstellungsgesprächen gehabt. Und da habe ich gleich gesehen, das ist ganz, ganz schwierig, weil man eigentlich Behinderung immer im Zusammenhang mit Minderleistung sieht. Und ich habe einfach immer wieder diese Erfahrung gemacht, dass man da in einem Vorstellungsgespräch sitzt und versucht zu erklären, dass genau für den Job, für den man sich da bewirbt, die Behinderung eigentlich keine große Rolle spielt und dass man da überzeugt ist. Also ich war überzeugt, ich kann das, was dort verlangt wird. Und habe gleichzeitig gemerkt, mein Gegenüber sagt zwar ja und ich bin auch überzeugt davon, aber kann sich das echt überhaupt nicht vorstellen. Und dann habe ich für mich beschlossen, ich werde noch ein Doktorat anhängen, ich wollte so weiter studieren. Und dann hatte ich aber das große Glück, dass ich bei einem Abendessen meinen späteren ersten Chef kennengelernt habe. Das war ein ganz spannendes, ein ganz tolles Gespräch. Also wir haben wirklich bis tief in die Nacht uns über die unterschiedlichsten Dinge unterhalten. Und am Schluss hat er mir noch seine Visitenkarte gegeben und gesagt, komm mal in mein Büro, schau dir das mal an. Ich würde dir gerne mal zeigen, was ich da so alles mache. Und dann bin ich eine Woche später bei ihm im Büro gewesen und er hat mich so das Gebäude geführt und hat gezeigt, ja, und hier ist der Verlag und da ist die Marketingabteilung. Und dann sind wir ins letzte Zimmer gekommen und da war ein Schreibtisch und er hat gesagt, so, und das da hier, das ist jetzt dein Schreibtisch und wenn du Lust hast, kannst du da gleich anfangen. Ich war sehr überrascht und hatte, wie gesagt, eben auch den Plan, weiter zu studieren. Und dann habe ich mir überlegt, jetzt kommen eh die Sommerferien, da schaust du mir mal ein paar Monate an. Und aus den 3 Monaten sind dann gute 8 Jahre geworden.
Und wer ist dieser wunderbare Mensch?
Das ist der Sepp Baldrian, der eben Unternehmer ist. Der arbeitet im Bereich Wein, Landwirtschaftsmaschinen, Marketing für solche Dinge. Gibt eine Weinzeitung heraus, betreibt Internetportale. Also ein sehr findiger, sehr umtriebiger Mensch, von dem ich unglaublich viel gelernt habe. Und das Lustige war, dass wir eben wirklich sehr auf einer Wellenlänge waren. Er um 20, 30 Jahre älter als ich. Aber wir haben uns inhaltlich einfach immer von Anfang an irrsinnig gut verstanden und haben gemeinsam viele Ideen auch entwickelt. Und das war eine tolle Zeit und ich habe von ihm wirklich sehr viel lernen können.
Was Sie gerade erzählt haben, klingt wie ein Wunder.
Ja, ich habe da sicher riesiges Glück gehabt, vor allem auch das Glück, ihn zu treffen. Aber es war eben wirklich, also das war glaube ich auch das, was er da von Anfang an gespürt hat, dass wir einfach uns gegenseitig im Denken sehr gut ergänzt haben. Wir sind oft zusammengesessen und haben nach der Arbeit noch überlegt, wie können wir die Dinge weiterentwickeln, was können wir noch machen. Die Gedanken hin und her spielen wie beim Ping-Pong. Ja, stimmt schon, großes Glück gehabt.
Was haben Sie bei ihm gemacht, ganz konkret?
Ich habe am Anfang, da hat er gesagt, ich muss jetzt einmal wirklich das Handwerk lernen, Telefonjobs irgendwo anzurufen und Abos von der Weinzeitung zu verkaufen, wo man eben halt wirklich 10, 20, 30 Telefonate führt und immer nur Absagen kriegt, bis dann irgendeiner sagt, naja, schicken Sie mal eine Information. Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Er hat mich so durch verschiedene Stationen durchgeschickt, wo ich eben wirklich verschiedene Aufgabenbereiche gelernt habe. Und dann haben wir angefangen, auch wirklich gemeinsam schon Projekte zu entwickeln. Und die Idee, die ihn von Anfang an auch fasziniert hat und wo wir uns eben schon bei diesem ersten Abendessen so gefunden haben, war, er hat selbst einen Bezug zur Behinderung gehabt, weil ein Jugendfreund von ihm eben auch seit einem Unfall im Rollstuhl gesessen ist und er gesehen hat, wie der seit den 60er Jahren eben eigentlich wenig Chancen im Leben gehabt hat und ein sehr zurückgezogenes Leben geführt hat. Und ich glaube, das war etwas, was er sein ganzes Leben lang mitgeschleppt hat, zu sehen, wie auf der einen Seite er erfolgreich ist und sein Freund auf der anderen Seite zurückgezogen zu Hause lebt und ja, im Prinzip durch dieses Schicksal einfach auch sein Leben ein bisschen weggeschmissen hat. Unsere gemeinsame Idee war eben dann, wirklich mal genau hinzuschauen, wie viele Leute betrifft denn das eigentlich? Wie groß ist die Zielgruppe von Menschen mit Behinderung? Mittlerweile ist das, glaube ich, auch eine Denkweise, die schon wesentlich mehr in der Öffentlichkeit angekommen ist. Aber damals, vor 15 Jahren, war das wirklich noch ziemliches Neuland zu sagen. Man nimmt diese ganze Behindertenthematik jetzt aus der sozialen Nische heraus und entwickelt da Produkte und Marketinglösungen. Und das war das, was wir am Anfang gemacht haben, zu schauen, wo brauchen Menschen mit Behinderung Produkte, die am Markt nicht angeboten werden, die entsprechenden Firmen zu finden, die eben Angebote haben, die aber für Menschen mit Behinderung nicht funktionieren und denen klarzumachen, ein Großteil, Zielgruppe 15% der Bevölkerung, kann eure Produkte nicht verwenden und würde die aber gerne kaufen, entwickeln wir doch gemeinsam was Funktionierendes. Und da haben wir dann unterschiedlichste Dinge, von barrierefreien Fertigteilhäusern über Autos, die man mit den Händen steuern kann, eigene Versicherungstarife und Internetangebote. Also das war das Spannende, dass wir wirklich so in die unterschiedlichsten Bereiche hinein immer wieder Ideen entwickelt haben und dann gemeinsam Termine bei den Unternehmen ausgemacht haben und denen das präsentiert haben. Und in vielen Fällen ist das eben sehr positiv aufgenommen worden. Und so haben wir wirklich im Laufe der Jahre eben in unterschiedlichsten Branchen und Bereichen Lösungen entwickelt für Menschen mit Behinderung. Und das hat uns beiden riesigen Spaß gemacht und wir haben eben wirklich immer mehr gelernt, dass das eigentlich ein großer Markt ist, den bisher noch fast niemand entdeckt hat, außer eben ein paar Unternehmen, die wirklich sich nur in dem Bereich spezialisieren. Es gab damals ja noch keine Antidiskriminierungsgesetze in Österreich, es gab wirklich ganz wenig Bewusstsein und da haben wir, glaube ich, im Bereich der Wirtschaft viel Pionierarbeit auch geleistet und gleichzeitig auch aus sehr interessanten, unterschiedlichen Perspektiven die Wirtschaft kennengelernt.
Und irgendwann haben Sie sich von diesem Freund und Chef abgenabelt und etwas Eigenes gemacht. Was haben Sie dann gemacht und warum?
Ja, das erste Projekt, das ich dann ohne ihn gemacht habe, das haben wir auch noch gemeinsam angefangen. Das war eben die Plattform Career Moves. Das ist eine Jobplattform für Menschen mit Behinderung, wo das Ziel ist, Chancengleichheit am Arbeitsmarkt und vor allem im Bewerbungsprozess für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Wir haben gemeinsam die Idee dazu gehabt, haben dann noch einen anderen Partner, den Wolfgang Kovac, der war damals Geschäftsführer von Charisma, einer Mainstream-Job-Plattform. Und wir haben eben ganz klar gesagt, die Zukunft des Jobmarkts liegt definitiv im Internet. Damals sind, glaube ich, erst 5% oder so der Jobs über Online-Kanäle zustande gekommen. Mittlerweile ist es ja, glaube ich, bei 2/3 ungefähr. Also das war damals noch relativ neu. Und wir haben gesagt, eben dort liegt die Zukunft. Gleichzeitig gibt es eben auch ganz viele Menschen mit Behinderung, die keinen Job finden. Es gibt aber auch Firmen, die ein Interesse an dem Thema haben und nicht wissen, wo sie suchen sollen. Also wir haben gesehen, dass das Internet genau das Medium wäre, um hier eine bessere Lösung anbieten zu können. Und haben eben da mal ein erstes Konzept entwickelt und haben das verschiedenen Jobplattformen präsentiert. Clarissa, der Wolfgang Kovac, hat sofort das Potenzial gesehen und war begeistert. Und dann haben wir, wie das bei jedem Projekt ist, die erste Phase ist natürlich die schwierigste. Wir haben da eben mal ein Konzept entwickelt, wir haben eine Homepage programmiert Wir haben dann eine Pressekonferenz gemacht, die ein riesiger Erfolg war. Wir hätten nie damit gerechnet. Also wir waren damals in allen großen Medien, in der Zeit im Bild, in allen Zeitungen, weil eben die Idee so neu war und so überzeugend geklungen hat. Und danach haben wir dann aber einen ersten Rückschlag gehabt, weil wir mit vielen Firmen Gespräche gehabt haben, die alle nicht sofort aufgesprungen sind. Das war der Zeitpunkt, wo der Sepp Waldring gesagt hat, er möchte lieber was anderes machen, das funktioniert nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und Wolfgang Kovac und ich haben gesagt, wir glauben an die Idee, wir probieren das weiter. Und wir haben dann eben ein Jahr lang mal ziemlich gekämpft, um unsere Idee, unseren Traum da am Leben zu erhalten. Und dann hat es angefangen, fantastisch zu funktionieren. Also wir haben in der Zeit eben auch die Rahmenbedingungen sozusagen besser kennengelernt. Wir haben gelernt, wie man die Gespräche führen muss, was wirklich die Vorteile für die Unternehmen sind und wie wir dieses ganze Umfeld gewusst haben und unser Profil so geschärft hatten, dass wir eben einfach im Erklären, im Verkauf besser geworden sind, hat das angefangen toll zu funktionieren und ist eine wunderschöne Erfolgsgeschichte geworden. Wir haben ja mittlerweile über 20.000 Jobangebote für Menschen mit Behinderung auf der Homepage gehabt, nur in Österreich, und wir haben mittlerweile viele nationale und auch internationale Auszeichnungen gewonnen. Wir haben aus verschiedensten europäischen Ländern, das ist die nächste Herausforderung, Anfragen, sie hätten auch gern sowas. Also wir sind jetzt wirklich gerade dabei, an der Internationalisierung auch zu arbeiten, haben dazu schon ein Social Franchise Handbuch geschrieben. Also hat sich fantastisch entwickelt. Und in der ganzen Zeit bin ich immer mit dem Sepp Baldrian, mit meinem damaligen Chef, eben sehr eng in Kontakt geblieben und bin bis heute mit ihm gut befreundet. Eigentlich war das der Grund, wo wir dann angefangen haben, beruflich etwas getrenntere Wege zu gehen. Die ganzen Projekte, die wir damals gemeinsam gemacht haben, der Großteil davon gibt es heute auch noch. Also das ist für mich immer schön zu sehen, dass das alles durch ihn eben auch weitergelebt hat. Und wie gesagt, wir sind bis heute eng befreundet.
Das ist eine Erfolgsgeschichte von Ihnen. Gehen wir jetzt zur gesellschaftlichen Seite. Im Jahr 2000 war noch total viel zu tun. Jetzt gibt es einige Verbesserungen. Es gibt ein Gesetz, das die Barrierefreiheit von Gebäuden demnächst vorschreibt, das zwingend vorschreibt. Es gibt ein Antidiskriminierungsgesetz. Aber vieles funktioniert noch nicht so genau. Was würden Sie sehen, was sich geändert hat, was jetzt besser funktioniert als damals und was ist noch zu tun?
Ja, es hat sich natürlich einiges geändert. Man muss nur leider sagen, dass diese Veränderungen viel zu langsam kommen. Das hat auch stark mit dem Gesetzgeber zu tun, weil unsere Gesetze im Vergleich zu anderen europäischen Ländern auch einfach sehr, sehr schwach sind. Vielleicht nur zwei Beispiele zu den von Ihnen genannten Gesetzen. Wir haben zwar ein Antidiskriminierungsgesetz. Im Endeffekt läuft es aber immer darauf hinaus, dass verhältnismäßig sehr geringe Schadenersatzzahlungen zu leisten sind. Dass aber auch bei nachgewiesener Diskriminierung es keine Grundlage dafür gibt, dass die Diskriminierung beseitigt werden muss, was also im Sinne der Sache natürlich völlig widersinnig ist. Also es darf ein Unternehmen auch weiterhin diskriminieren und es gibt dagegen keine Handhabe, selbst wenn das nachgewiesen wird. Da gibt es in anderen Ländern eine vollkommen andere Einstellung zur Diskriminierung. Das ist nicht so wie bei uns ein Kavaliersdelikt, sondern im angloamerikanischen Raum haben Unternehmen, die nachweislich diskriminieren, und das ist ja eh schon sehr schwierig, das nachzuweisen, mit wirklich empfindlichen Strafen zu rechnen. Nur um einen Vergleich zu geben, bei uns geht es da von der Größenordnung her um mindestens etwas über 1.000 Euro. Das wird dann aber meistens eben auch als Maßstab genommen. Also 1.000 Euro sind ungefähr das, was ein Unternehmen zu verlieren hat. In England werden ja in Einzelfällen dann gleich Summen, je nachdem, wenn es ein großes Unternehmen ist, von leicht mal 100.000 Euro verhängt. Also Dinge, die wirklich spürbar sind, und das ist ja auch das einzig Sinnvolle. Genau das Gleiche auch bei der Barrierefreiheit. Da wäre es ja ganz wichtig, dass so wie in anderen Ländern, in Spanien und Italien zum Beispiel, eben auch die Behörden, die die Baubewilligungen erteilen, sowohl in der Planung als auch in der Ausführung kontrollieren, ob Barrierefreiheit, die ja vorgeschrieben ist, auch eingehalten worden ist. Passiert bei uns leider nach wie vor nicht. Und das ist einer der Gründe dafür, warum Länder wie Italien und Spanien uns in den letzten 10, 15 Jahren auch punkto Barrierefreiheit massiv überholt haben. Also da hätte ich an die Politik noch eine lange Liste von Wünschen, die leider offen bleibt. Trotzdem, es stimmt, langsam ändert sich was. Was ich für mich selbst definiert habe oder was mein Ziel ist, ausgehend von dieser Beobachtung, dass eben die Veränderungen durch die Politik gerade in Österreich eben viel zu langsam und viel zu schwerfällig vor sich gehen, habe ich dann definiert, dass aber die Wirtschaft auch oder gerade die Wirtschaft das Potenzial hat, hier sehr viel zu verändern. wie gesagt, das sind je nach Definition 15-20% der Bevölkerung von Einschränkungen und Behinderungen betroffen. Ältere Menschen gehören da genauso dazu. Das sind potenzielle Mitarbeiter, aber auch potenzielle Kunden. Das heißt, die Wirtschaft muss ein Interesse im Sinne von Wettbewerbsvorteilen haben, diese Zielgruppen optimal zu bedienen. Und im Endeffekt sind ja im täglichen Leben die allermeisten Dinge, die ich tue, haben mit Dienstleistungen zu tun. Egal, ob ich jetzt Geld abheben will beim Bankomaten, macht es einen Unterschied, ob der barrierefrei ist oder nicht. Ob ich mit dem Zug fahren will, ob ich ins Kino fahren will. Was immer ich tue, 95% sind eigentlich abhängig von der Wirtschaft. Das heißt, die Wirtschaft ist für mich wirklich der Veränderungsmotor, wo man die Gesellschaft auch verändern kann, auch die Einstellungen. Ausgehend von diesen Überlegungen habe ich eben vor 2 Jahren mit Partnern gemeinsam ein zweites Unternehmen gegründet. Das heißt Disability Performance, ein Wirtschaftsforum, ein Zusammenschluss von großen Unternehmen, die schon in dem Bereich einiges tun, die sich aber untereinander dann austauschen können, damit hier wirklich eben eine Know-how-Plattform entsteht. Und nicht jedes Unternehmen bei Null anfangen muss und dann vielleicht Projekte macht, die nicht gut funktionieren, dass sich eben Unternehmen diese Umwege ersparen können. Unser Wirtschaftsforum hat eben das Ziel, große Vorbildwirkung zu sein. Und wir haben da einige der größten österreichischen Unternehmen, die dabei sind. Wir haben deren Vorstandsvorsitzende, die die massiv unterstützen. Ein Herr Cianco von der Bank Austria, ein Herr Hensel vom Rewe-Konzern, ein Herr Kapsch, das sind alles Leute, die dahinter stehen und sagen, ja, wir als Wirtschaft wollen eben aus der Wirtschaft heraus zur gesellschaftlichen Veränderung beitragen. Und dort sehe ich eben das ganz große Potenzial. Also da fangen wir jetzt erst an, wirklich in die Breite zu gehen. Wir haben die letzten Jahre eben mit vielen von diesen Konzernen in deren Bereichen gearbeitet. Und jetzt geht es eben wirklich darum, diese Vorbildwirkung in die Breite zu bringen und auch als Vorbild für kleinere Unternehmen zu zeigen, dass Barrierefreiheit einfach etwas ist, was wirtschaftlich Sinn macht und dass Menschen mit Behinderung überall in den Unternehmen zu finden sind. Dass es eben ganz wichtig ist, diese Vorurteile auch in den Unternehmen abzubauen. Wir machen da zum Beispiel Führungskräfteschulungen. Und wenn ich in einem Unternehmen 100 Führungskräfte auf das Thema Behinderung vorbereite und ihnen sage, wie sie in ihrem Team mit Menschen mit Behinderung am besten umgehen, wie sie das Thema ansprechen können, was sie auch machen, wenn sowas plötzlich passiert, dann hat das natürlich eine enorme Schneeballwirkung, weil wenn ich 100 Leute da entsprechend schule, dann lernen die alle anders mit dem Thema umzugehen. Also insofern sehen wir immer mehr, dass das, was wir da tun, eben wirklich diese Breitenwirkung auch in die Gesellschaft hat, dass wir es genau über die Wirtschaft schaffen, ganz, ganz viele Menschen zu erreichen. Und da ist mein Ziel eben wirklich eine vorurteilsfreie, eine chancengleiche, eine barrierefreie Gesellschaft zu erreichen oder zumindest diesem Ziel deutlich näher zu kommen.
Ich stelle Ihnen jetzt eine hypothetische Frage. Angenommen, Sie hätten diesen Unfall nicht gehabt, Sie hätten Wirtschaft studiert oder Jus studiert, hätten in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten begonnen, wären irgendein normaler Anwalt geworden oder Sie wären Marketingleiter in irgendeiner der großen Konzerne geworden und hätten vielleicht etwas bewegt, vielleicht aber auch nicht, vielleicht hätten Sie einfach nur Waschmittel besser verkauft. Durch Ihren Unfall sind Sie auf etwas gekommen, sie waren gefordert, etwas zu tun mit ihrem Leben und bewegen vielleicht jetzt mehr, als sie vorher bewegt hätten. Das ist eine hypothetische Frage. Haben Sie sich das schon manchmal überlegt?
Natürlich, ich habe mir das schon oft überlegt. Ich glaube, das ist ein Gedankenspiel, das man nach so einem Unfall wahrscheinlich nie ganz abschalten kann. Wo wäre ich, wenn das und das nicht passiert wäre? Und ich sehe es genauso. Ich bin natürlich in eine ganz andere Schiene hineingekommen, als ich geplant hatte. Und ich glaube, dass ich da ein Riesenglück habe in der Beziehung. Dass es das große Privileg ist, dass nur wenige Leute haben, in einem Job zu arbeiten, wo man wirklich das Gefühl hat, man tut etwas Sinnvolles.
Sie tragen einen Ehering, das heißt, Sie sind verheiratet.
Richtig, ja.
Haben Kinder?
Bin verheiratet, habe 2 Kinder, Zwillinge, die sind jetzt 4,5. Ja, ist wunderschön.
Und haben privates Glück erreicht?
Das große Glück, ja, dass ich auch in dem Bereich momentan wirklich sehr, sehr glücklich bin. Und ich glaube, das Glück zu haben, Kinder zu haben, das ist irgendwie etwas, was man mit nichts anderem vergleichen kann. Das überlege ich mir auch immer wieder. Ich glaube, von allen Entscheidungen oder von allen Dingen, die ich in meinem Leben gemacht habe, Entscheidungen, die ich getroffen habe, sind die Kinder einfach die einzige wahrscheinlich, die man nie in Frage stellen wird und wo man sich immer denkt, das ist so unglaublich schön und wertvoll. Das ist das Tollste, was man in seinem Leben erleben darf. Und dafür bin ich natürlich auch zutiefst dankbar. Ja.
Gregor Demblin, ich danke Ihnen für das Gespräch. Es war sehr, sehr berührend. Am Mikrofon war Margarete Endl, an der Technik Franz Ahammer. Das war Freak Radio.